Hallo, ich bin Dana und ich habe mal wieder einen Gast hier im Studio, und zwar den korrespondierenden Autor Professor Thomas Wiesmann, und zwar zur Leitlinie S1, Hygieneempfehlung für die Regionalanästhesie. Hallo Thomas, schön, dich auch mal wieder für den, oder beziehungsweise nun auch mal für den Podcast gewinnen zu können. Vorher hast du ja schon einmal mit uns ein Projekt gemacht bei Intensivista. Und wir kennen uns ja jetzt nun schon eine Weile, und das ein oder andere Mal habe ich auch im Podcast schon von dir erzählt. Stell dich doch gerne trotzdem einmal unseren HörerInnen selbst vor.
Hi Dana, danke für die Einladung und die Gelegenheit, auch über so eine trockene Leitlinie wie Hygiene in der Regionalanästhesie zu sprechen. Wir versuchen das Hörer komfortabel, angenehm, kurzweilig zu machen. Genau, ich heiße Thomas Wiesmann, ich habe lange Jahre in Marburg gearbeitet, zuletzt als stellvertretender Klinikdirektor, habe mit dir ja auch deine ersten Schritte in der Intensivmedizin gemacht.
Und ich erinnere mich vor allen Dingen die Aussage, dass man nicht Antibiose sagt, sondern antiinfektive Therapie.
Ja, aber das ist ja schon Advanced Level meiner Standardsprüche. Genau, die gibt es natürlich im Wesentlichen auch noch. Die Hörer werden die vielleicht irgendwann indirekt bei dir kennenlernen. Genau, ich bin seit 2021 Chefarzt am DIAG in Schwäbisch Hall. Eine der schönsten Städte Deutschlands, sagen alle Reiseführer. Wir haben wenig Touristen, dafür nette Menschen. Hier kann man gut arbeiten, und wir haben wie alle Krankenhäuser immer was in Sachen Hygiene zu tun. Und ich bin seit vielen Jahren im Arbeitskreis Regionalanästhesie DGI. Wir haben daher eine Handvoll Leitlinien, die immer wieder überarbeitet werden müssen, und die stand jetzt an. Das ist tatsächlich eine sehr oft angefragte Thematik für uns im Arbeitskreis der Fachgesellschaft. Es kommen immer wieder Kollegen, die per Mail, per Telefon anrufen und sagen, ich habe da was, wie schätzt ihr das ein? Darf ich das denn so machen? Weil man darf immer sehr viel. Wir sind ja auch kein Gericht, ne? Aber wir geben halt unsere Meinung wieder, idealerweise evidenzbasiert. Und so war es auch unser Anliegen jetzt bei der Überarbeitung der Leitlinie, auch diese ganzen Rückfragen, die es gab, eben zu berücksichtigen, dass man sagen kann, okay, wir müssen da vielleicht klarer sein und das Ganze noch verbinden mit dem, was an Evidenz neu dazugekommen ist seit der letzten Überarbeitung. Vorweg gesagt, gar nicht so viel. Das ist ein Thema, das kaum beforscht wird. Wir werden viele der Empfehlungen, die man da drin liest, wir gehen die jetzt nicht alle durch für den Podcast, das ist langweilig, aber viele davon kennt man im Prinzip abgeleitet aus dem Thema Punktionen generell, IV-IM, peripherer Zugang und ZVK, das sind viele Sachen redundant oder eben einfach nur abgeleitet, weil wir keine Evidenz speziell für die Regionalanästhesie haben.
Hm. Es freut mich sehr, dass wir dieses Flashlight, so habe ich es jetzt einfach mal genannt, über die Leitlinie heute aufnehmen können. So eine kurze Frage vorweg, wie viel Arbeit ist das denn, wenn man so eine Leitlinie überarbeitet, beziehungsweise auch vielleicht eine Leitlinie neu erstellt? So als korrespondierender Autor, du hast ja mit Sicherheit an mehreren Dingen schon mitgearbeitet, und wie teilt man das auf? Wie macht man das in so einem Arbeitskreis? Vielleicht, dass wir diese Arbeit des Arbeitskreises auch noch mal kurz kennenlernen, falls sich jemand vorstellen könnte, da irgendwann mal mit tätig zu sein.
Macht tatsächlich jeder Arbeitskreis ein bisschen anders. Wir haben uns bei uns im Arbeitskreis Regionalanästhesie einfach intern etwas abgestimmt. Ich kümmere mich halt darum, dass wir diese ganzen Sachen, die Leitlinien in Bezug haben, dass ich die primär mit abfäschbar, wie man hier so schön sagt. Mein einer Kollege, der Thorsten, macht andere Bereiche mehr, Fragen von Leuten, die sich erkundigen, bei uns im Arbeitskreis beantworten wir zum Beispiel wir alle drei. Rebecca Hein ist ja noch mit dabei. Und wir haben noch so, ich sag mal, ein loses Gerüst von Leuten, ich sag mal, die Koalition der Willigen, die bei Arbeitskreistreffen immer auftauchen, die man für Spezialthemen abgreifen kann, sei es die Tine Schubert in Marburg, Thomas Volken, Christine Kubelus in Homburg-Saar. Ich könnte jetzt noch ganz viele andere Namen nennen, aber nur so ein Beispiel. Das ist so ein loses Netzwerk, wo wir uns dann halt für die jeweiligen Themen Experten suchen. Man braucht bei der Leitlinie, bei Leitlinienarbeit einfach erstmal jemanden, der sagt, ich kümmere mich drum. Das ist auch viel, ich sag mal, Bürokratie. Man wird ja von der Fachgesellschaft punktuell unterstützt. Bei S1-Leitlinien im Prinzip gar nicht. Bei den S3-Leitlinien, wo auch wirklich extremer Aufwand wegen der Methodik dahinter steckt, dann schon. Aber jetzt, ich sag mal, so kleinere Projekte wie eine S1-Leitlinie macht man selber für sich, weil man da Spaß dran hat oder das für wichtig hält. Mhm. Ich habe eher so die Tätigkeit des Sekretärs initial. Das heißt, ich gucke, wer will alles mitmachen, wer muss mitmachen, dass man den Arbeitskreis Sonografie mit reinkriegt, der wichtig ist, dass der Matthias Göpfert aus Berlin mit dabei gewesen, dass man die klugen Köpfe hat aus den Themenbereichen der Krankenhaushygiene, aber auch der sonstigen Hygiene. Dann haben wir dieses Mal drei extrem tolle Mitautorinnen dabei, einige, die wir schon vorher hatten, ja, und auch noch neue. Namen möchte ich direkt erwähnen, weil die einfach so toll sind. Die Frau Professor Geffers, die recht bekannt ist in Deutschland, die Frau Professor Wendt aus Heidelberg und die Frau Professor Scheitauer aus Göttingen, alles drei auch Krinko-Mitglieder. Es ist keine Krinko-Leitung, nur am Rande erwähnt, aber wir haben drei Mitarbeiterinnen, die für die Krinko beim RKI ganz viele andere Leitlinien mitmachen. Das heißt, wir haben die Sachen gut abstimmen können, dass das, was wir hier sagen, auch wirklich gut passt zu den sonstigen Einschätzungen, die wir von der Krinko an sich her kriegen. Und dann muss man irgendwann ins Doing kommen. Da muss man schauen, Literaturrecherche betreiben. Dann geht es irgendwann mal darum, in einem kleinen Team eine erste Rohversion zu machen. Wir haben dieses Mal was gemacht, was wir für S1 eigentlich nicht brauchen. Wir haben bei einem Expertenpanel mal die Kernaussagen, die wir uns erarbeitet haben, vorgestellt, haben die zur Abstimmung gebracht. Also es ist so eine Komponente von einem Delphi-Prozess, den man ja sonst eher bei S2K-Leitlinien machen würde, für die da ein bisschen mehr in der Methodik drin sind. Das wollten wir aber jetzt in dem Fall nicht so zu Ende ziehen. Wir haben halt nur gesagt, wir wollen es einfach nur mit normalen, vernünftigen Klinikern mal zur Abstimmung bringen, um zu schauen, ob wir an alles gedacht haben, ob das klar ist, und haben das dann auch nochmal quasi in die nächste Überarbeitung genommen. Und der Rest ist dann im Prinzip, wie jedes andere Paper auch, gute Zusammenarbeit. Die einen rennen von alleine, manche muss man ein bisschen zum Jagen tragen, aber am Ende des Tages sind alle stolz, wenn die Arbeit gemacht ist.
Das kenne ich. Wir werden, ja, ist so.
Bei Podcast läuft es einfach so, aber bei dem restlichen Teil ist es halt was anderes, ne?
Ach ja, auch im Podcast läuft es nicht immer einfach so, aber gut, vielleicht nicht so viele Details aus unserem inneren Kreis. Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass das unglaublich viel Zeit und Arbeit bedarf, und ich wollte einfach nur so aus Interesse sozusagen fragen, falls man irgendwann mal sich denkt, ach Mensch, da hätte ich Lust mitzuarbeiten, dann würde man im Zweifel zu dem Treffen des Arbeitskreises auf dem DGAI-Jahreskongress gehen, oder wie macht man das?
Zum Beispiel, also im Prinzip ist es, glaube ich, da kann ich, glaube ich, für quasi alle Arbeitskreise in der DGAI sprechen. Wir freuen uns immer über Leute, die Bock haben, was zu machen. Klar, man muss auch irgendwie vom Wollen auch ins Tun kommen. Aber das ist ja ein schrittweises Heranführen. Also wenn wir Leute haben, die Interesse haben, die binden wir dann bei kleinen Projekten ein oder machen irgendwas mit dem Arbeitskreis, wo wir sagen, wir gucken mal, wie lässt sich's mit denen zusammenarbeiten. Und dann kommen die oft schrittweise langsam sozusagen in das engere Netz rein. Und dann geht's darum, man macht mal eine neue Leitlinie, dann will jemand unbedingt mitmachen, einen bestimmten Teil abdecken. Und dann hilft man sich da gegenseitig, ne? Wie sonst eigentlich auch. Und ich glaube, da sind wir in allen Arbeitskreisen sehr interessiert und auch gleichzeitig auch in Teilen bedürftig, dass wir auch natürlich Nachwuchs da reinkriegen. Das soll keine Veranstaltung alter weißer Männer bleiben.
Also kleiner Aufruf an unsere HörerInnen.
Genau.
Okay. Ja, die Leitlinie löst ja die vorherige Leitlinie ab. Das heißt, es gab schon eine. Wir haben eben gerade auch gesagt, okay, ihr habt nochmal versucht, da die Neuerungen beziehungsweise auch zu konkretisieren und das mit reinzubringen. Und vielleicht sprechen wir einfach mal darüber. Es wurde vorher von diesen 10 Geboten zum Beispiel gesprochen. Was hat es damit auf sich? Willst du uns darüber überhaupt irgendwas erzählen?
Ja, also die 10 Gebote, die sind für uns alle ja schon im christlichen Kontext meistens schon nicht gut zu merken, geschweige denn im Alltag sicher einzuhalten. Und das war für uns jetzt auch das Argument, diesen Begriff auch mal bei der Überarbeitung zu tilgen. Tatsächlich. Noch dazu, wenn man selber Facharztprüfer ist und dann Mitprüfer hat, die anfangen, so irgendwelche Empfehlungen, ja, nennen Sie mir mal die 10 wichtigen Aspekte aus der Leitlinie. Ich möchte niemandem eine Steilvorlage liefern. Das war einer der vielen anderen Gründe. Die Kernthemen sind immer noch die gleichen. Also wenn man diese alten 10 Gebote nehmen würde, dann würde man merken, dass die neue Leitlinie im Prinzip auch diese Aspekte umschreibt oder umfasst, von hygienischen Rahmenbedingungen, die Vorbereitung der Behandler und der Patienten, über so Themen wie Stellenwert einer Antibiotikaprophylaxe, das Material, die Medikamente, die wir verwenden, wie sieht's mit Ultraschall aus, Verbandtechnik, Fixierung, Visiten, und was mache ich, wenn ich einen fraglichen Infekt habe, wann ist ein Infekt? Gar nicht so einfache Frage, ne, was die Antwort dann angeht. Die Sachen gibt's eigentlich immer noch. Also das ist tatsächlich, das Grundgerüst ist da, nur dass wir halt eben nicht mehr von Geboten sprechen. Ja, das überlassen wir dann der Kirche.
Ich wollte gerade sagen, wir sollen ja jetzt auch politisch Kirche und die Politik trennen. Also wir trennen jetzt auch Kirche und Medizin.
Ja, genau.
Genau, dann lass uns mal vielleicht auf die Rahmenbedingungen eingehen. Händehygiene ist klar, gibt es aber ansonsten noch nennenswerte Punkte bezüglich der Rahmenbedingungen?
Ja, also Händehygiene startet auch, hast du mit gestartet, das ist super, startet auch unsere Leitlinie mit. Das ist einfach das A und O. Also wir können noch so tolle Sachen machen mit den tollsten Geräten und sonst wie, aber wenn unsere Pfoten schmuddelig sind, sind unsere Pfoten schmuddelig und der Patient ist gefährdet und die Patientin erst recht. Von daher, die adäquate Händedesinfektion ist immer der Ausgangspunkt. Wir haben ein paar Sachen an der Stelle tatsächlich ergänzt, geeignete Räumlichkeiten. Da gab es dann schon Rückfragen, welche Raumlufttechnikklasse man haben muss. Man sagt, Moment, stopp. Also im Krankenhaus, in Praxen, in ambulanten OP-Zentren reden wir immer von geeigneten Räumlichkeiten. Das kommt aus der technischen Krankenhaushygiene. Da müssen wir uns gar nicht mehr groß Gedanken drum machen. Wir haben aber ja auch einen anderen Trend, präklinische Regionalanästhesie, wo man auch sagen muss, ja, das ist da auch möglich. Mhm. Natürlich mache ich nicht im Wohnzimmer der alten Dame eine Spinalanästhesie. Aus verschiedenen Gründen macht das vielleicht keinen Sinn. Aber den Axplex im RTW oder ähnliches, das sind ja denkbare Sachen. Und wir haben das auch erwähnt, dass klar ist, dass man das schon machen kann. Wenn man bestimmte Rahmenbedingungen beachtet, dann sind es auch geeignete Räumlichkeiten, auch wenn sie eben nicht vom RKI als eigentliches Gebäude vorgesehen sind. Also selbst da haben wir quasi so ein paar kleinere Sachen gefunden. Genau, also es wären so die wesentlichen Sachen. Das A und O ist aber, wie gesagt, immer erstmal die adäquate Händehygiene, neben all den anderen Dingen, die sowieso eigentlich klar sind und auch in der Leitlinie erwähnt sind.
Ich erinnere mich auch da an einen Spruch. Ich meine, du warst ja auch längere Zeit mein Oberarzt und du hast irgendwann mal zu einer Patientin gesagt, sie sind jetzt schon die zweite Frau, für die ich meinen Ehering heute ausziehe, weil du irgendwas Steriles gemacht hast. Wahrscheinlich auch irgendeine Regionalanästhesie, weil die Patientin ja offensichtlich wach war oder vielleicht auch eine Spinale irgendwie. Und also auch da nochmal drauf achten, Freundschaftsbändchen, ja, Ringe und genau. So weiter gehören also einfach in diesem Setting nicht
spannend, dorthin. Spannend, dass du erwähnst, weil so Altherrenwitze mag ich eigentlich ja gar nicht. Tatsächlich, Bear Below Elbow ist das Stichwort. Ne? Also das habe ich hier in meinem geliebten Diag in Schwäbisch Hall gelernt. Wir achten hier peinlich drauf, dass wir Bear Below Elbow haben. Wir wollen hier keine Ringe tragen, wir wollen hier keine Uhren tragen, egal wie schön sie ist. Kann man alles außerhalb der Arbeit machen, aber ich laufe hier auch im Alltag komplett ohne, also mit blanken Unterarmen rum und das ist auch gut so. Wenn man mal sieht, was sich da an Schmuddelkram ansammelt, das will man weder dem Patienten mitbringen, noch will man es vom Patienten mit nach Hause mitnehmen. Deswegen schöne Uhr trage ich privat, meine Ehering auch, aber auf der Arbeit haben die Dinger nichts verloren.
Ja. Wie macht ihr es mit Kitteln, weiße Kittel?
Bei uns im Haus tatsächlich eher untypisch. Mhm. Ich sag mal, je nach Fachgebiet. Ich muss sagen, du kennst mich aus Marburg, da habe ich auch fast nie einen weißen Kittel getragen, weil ich das aus verschiedenen Gründen ablehne. Hygienisch sind Kittel eine Katastrophe. Also die Arztmäntel, ne, auch Ärztinnenmäntel, wir tragen hier auch überwiegend keine tatsächlich. Genau.
Gut, kommen wir mal zur Vorbereitung. Ich schweife immer mal ab, aber einfach, weil es mich interessiert, auch wie andere Häuser das so handhaben. Und wenn man schon mal mit einem Chefarzt spricht, dann ist es ja immer interessant, wie das die eigene Klinik sozusagen handhabt. Kommen wir zur Vorbereitung der PatientInnen. Klar, Mund-Nasenschutz und Kopfhaube, das haben wir ja sowieso im OP eigentlich immer an. Gleiches gilt dementsprechend auch für unsere PatientInnen. Da ist es nicht immer unbedingt der Fall, dass die auch einen Mundschutz anhaben, muss man sagen.
Macht aber halt Sinn, ne? Also gerade wenn wir Prozeduren machen im Halsbereich, also wo der Patient reinatmen könnte. Und das sind jetzt, ich sag mal, Sachen, wo wir wirklich streng aseptisch arbeiten wollen. Vielleicht ein bisschen immunkompromittierter Patient, der einen Plexuskatheter bekommt. Dem würde ich schon einen Mund-Nasenschutz aufziehen. Oder die Spinale, die ich anlege. Klar, das ist sehr unwahrscheinlich, dass der Patient von vorn nach hinten atmet. Trotzdem empfehlen wir es. Umgekehrter Fall, wenn ich in der schmerztherapeutischen Ambulanz tätig bin und mache da vielleicht mal eine diagnostische Blockade von einem Nerv am Unterarm oder einer Bauchwand, ob ich da wirklich bei einem Single-Shot peripher Mund-Nasenschutz mir dann extra suchen muss, eigentlich wahrscheinlich gar nicht nötig. Also von der Risikoklassifizierung, von der Krinko, könnte man auch sagen, nö, man muss es halt im lokalen Hygieneplan festhalten. Aber auch da wieder, deswegen jetzt ein guter Einstieg in die Gesamtthematik, immer trennen, genau was für ein Verfahren mache ich. Arbeite ich noraxial und dann Kathetertechnik, keine Kathetertechnik. Ne? Und noraxial, wenn da eine Infektion entsteht, das sind auch schnell mal Katastrophen. Ne? Das sind sogenannte Never-Events, die dürfen einfach nicht passieren. Also sollten wir alles dran setzen, dass da nichts passiert. Periphere Verfahren, überwiegend Single-Shots, der wird wahrscheinlich eh schon nicht viel passieren. Also ich muss sagen, in all den Jahren, ich habe seltenst mal Patienten gesehen, die nach einem peripheren Single-Shot mal irgendwas hatten, was überhaupt eine Richtung Infektion ausschaute. Da sollten wir natürlich eine gute Basishygiene handhaben. Aber da muss man nicht diese Vollbarriere umsetzen, wie wir es vom ZVK kennen oder von den noraxialen Verfahren. Und das ist auch ein bisschen Botschaft in der Leitlinie, dass man da sehr differenziert vorgehen darf, wenn man das will. Und das ja auch sinnvoll ist.
Mhm. Apropos übrigens Never Events, gibt es einen Beitrag, den nehme ich im September mit Reinhard Strametz auf, der dazu geforscht hat. Ist ein Professor, der inzwischen Ökonom und Anästhesist, also Facharzt für Anästhesie ist. Und ja, ganz spannendes Thema auf jeden Fall.
Definitiv.
Gut. Dann, klar, Haarentfernung, Säubern von verschmutzter Haut, wenn wir jetzt irgendwie den Waldarbeiter haben, dem wir jetzt einen Axplex machen, weil er sich irgendwie den Daumen verletzt hat.
Da wischen wir mal drüber, dass das irgendwie klinisch sauber ausschaut. Den muss ich aber nicht rasieren, macht ja eh keiner mehr. Wir nehmen, wenn alle, überhaupt nur noch einen Clipper. Und den Clipper brauchen wir in der Regionalanästhesie nur, wenn wir nachher einen Verband drauf machen, der sonst nicht hält. Wenn wir so einen kleinen Bären haben, den muss man halt mal ein bisschen von Haaren befreien. Dann Hautdesinfektion, das ist das eigentlich Wichtige, darauf willst du hinaus, nehme ich an.
Genau.
Wir empfehlen auch weiterhin remanenzhaltige, alkoholbasierte Desinfektionsmittel. Und auch in der Vorausgabe der Leitlinie schon nicht mehr zwingend empfohlen, gefärbte Desinfektionsmittel brauchen wir nicht. Wir waschen, anders als unsere Operateure, keine großen Felder ab. Das heißt, die Färbung hilft uns normalerweise im Alltag nicht. Also ein Feld von 10 mal 10 Zentimetern, das sollte man auch so adäquat desinfizieren können, ohne dass es gefärbt ist, ist auch für den Patienten elegant. Also muss man fairerweise sagen, die Patienten, die vollgepinselt noch 2 Tage später schmutzige Bettwäsche haben, das ist irgendwie, nee, das braucht man nicht. Und man muss dazu sagen, dass in Deutschland sehr verbreitete remanenzhaltige Desinfektionsmittel, Octinidin in alkoholischer Lösung, das kann man aus chemischen Gründen nicht gut färben. Deswegen gibt es das auch gar nicht gefärbt. Und da haben auch immer wieder Leute nachgefragt bei uns, ja, was ist denn besser? Ich sage jetzt keine Handelsnamen, das octinidinhaltige alkoholbasierte Desinfektionsmittel, was nicht zu färben ist, oder ein chlorhexidinhaltiges gefärbtes Desinfektionsmittel. Da muss ich sagen, von den Daten her wahrscheinlich macht es gar keinen Unterschied, es sind beides gute Substanzen, aber die Sache mit der Färbung, das braucht man normalerweise nicht. Deswegen die meisten Häuser, Marburg hat das ja auch damals, haben wir es ja auch abgeschafft vor vielen Jahren. Das ist auch gut so. Trotzdem remanenzhaltige Sachen, vielleicht nur für die Zuhörer, die dann mit dem Begriff nichts anfangen können. Wenn ich irgendwo Alkohol draufschmier zum Desinfizieren oder draufsprühe, draufwische, der Alkohol verdunstet und im Prinzip ab dem Zeitpunkt der Verdunstung, jetzt ganz vereinfacht gesagt, könnten Bakterien, die dort draufkommen, wieder anfangen, sich zu vermehren. Habe ich einen remanenzhaltigen Zusatz zu meiner alkoholbasierten Lösung, also was wie eben Octinidin oder Chlorhexidin, in schwachen Teilen vielleicht auch Jod, dann verdunstet der Alkohol, aber die andere Komponente bleibt auf der Haut und schafft es noch für einen definierten Zeitraum, oft viele Stunden noch, dieses erneute Wachstum von Bakterien zu verhindern. Und das ist diese Remanenzwirkung, von der wir dann sprechen. Hygieniker mögen mich jetzt hauen dafür und wahrscheinlich ist es auch chemisch falsch formuliert, aber ich glaube, so können wir einfachen Menschen in der Medizin uns das besser merken.
Ja, die Hilfswissenschaft, die mein Vater manchmal sagt, der selber Jurist ist. Also.
Korrekt.
Ja. Ihr habt in der Leitlinie auch noch einen Punkt angesprochen, und zwar die Gefahr der Arachnoiditis. Und in der Tat gab es wohl mal einen Prüfer, der das auch beim Landesprüfungsamt gefragt hat. Deswegen war mir das in der Tat sogar ein Begriff. Aber was hat es damit auf sich? Wie kann ich mir das vorstellen?
Mein herzliches Beileid. Ich wollte eigentlich, wenn ich sowas mal gehört hätte, sagen, da lade ich den armen Prüfling als auch den Prüfer zum gemeinsamen Abendessen ein, weil das... Ich sage mal, das sind Exoten. Also das gibt es. Das sind eine Arachnoiditis, gibt es aus verschiedenen Gründen, auch wenn da kein Anästhesist reingestochen hat. Das sind aber letztlich aseptische Entzündungsreaktionen der Arachnoidia auf Wirbelsäulenebene. Die können im Rahmen einer diagnostischen Lumbalpunktion als unspezifischer Trigger losgehen. Die können aber auch durch Injektion von Sachen, die da nicht reingehören, oder Verschleppung von Substanzen, die da nicht reingehören, losgelöst werden. Eben auch chlorhexidinhaltigen Desinfektionsmitteln. Es gibt eine ganz gruselige Fallserie in England, wo man mit deutlich höher konzentriertem Chlorhexidin gearbeitet hat. Und man weiß nicht genau, wie es dazu gekommen ist, aber man vermutet, dass die höhere Konzentration von Chlorhexidin das etwas häufiger macht. Jetzt muss man wissen, die Briten haben lange, und das ist in Deutschland, dachte ich immer, macht das keiner, aber ich kenne mittlerweile leider auch einen deutschen Fall, der mir mal anonym zugespielt wurde, In England war es lange verbreitet, dass man das eigentliche Lokalanästhetikum als Ampulle aufgebrochen hat und dem durchführenden Anästhesisten oder der Anästhesistin in ein kleines Schälchen gekippt hat. Und der hat sich daraus dann die Spritze aufgezogen. Mhm. Und manche dieser Fälle sind vermutlich dadurch entstanden, dass da halt auch noch eine Desinfektionsmittelschale auf dem sterilen Feld stand und der oder die Behandelnde leider Gottes das chlorhexidinhaltige Desinfektionsmittel akzidentell aufgezogen hat. Und so einen Fall gibt es leider auch in Deutschland. Absolute Katastrophe, absoluter Never-Event. Ne? Das ist ein irreversible Paraparesen oder Tetraparesen, die daraus entstehen können. Also das ist wahrscheinlich eher eine akzidentelle Geschichte gewesen, denn eine, ich sag mal, immer schicksalhafte Variante, die gibt's auch. Ich kenne auch mehrere andere Fälle, wo man einfach sagen muss, schicksalhaft. Das trifft leider auch nicht selten wahrscheinlich eher Frauen als Männer. Ich kenne mehrere Fälle aus dem geburtshilflichen Kontext, wo es das gibt. Die hatten aber mit Chlorhexidin nichts zu tun gehabt. Mhm. Keine Sorge für die lieben Hörer. Also wer das fragt, Arachnoiditis im Kontext von Regionalanästhesie und Hygiene.
Der ist auf jeden Fall nicht durchgelaufen, durchgefallen.
Genau, das ist eine Frage für 1+. Und wenn der Prüfer das wirklich anders sieht, dann schöne Grüße vom Leitlinienautor. Das ist einfach Schwachsinn. Das fragt man nicht in der Prüfung. Da geht es um andere Dinge. Genau. Deswegen, also was uns halt wichtig ist, deswegen steht es in der Leitlinie drin. Die Briten sind da sehr, sehr vorsichtig geworden mit diesen hohen Konzentrationen. Wir in Deutschland haben die gar nicht verfügbar. Ja. Wir sind ja die EU im Gegensatz zu Großbritannien. Und
inzwischen, ja.
Ja, genau. Und wir empfehlen halt, dass man beim Aufziehen halt aufpasst, dass man nicht irgendwie, wenn man so schlabbert, ne, beim Abwaschen vom Rücken, bei einer Spinalen, dass man da nicht irgendwie alles über die Nadel drüber schlabbert, sondern schön in der Verpackung lassen, bis man abgewaschen hat, dann erst anreichen lassen oder anreichen lassen, so beiseite legen, dass da wenig Kontamination da ist und dann passt das. Also einfach ordentlich arbeiten, wie man es eigentlich immer machen will. Ja. Mhm. Mehr ist es gar nicht.
An diesem Punkt passt es eigentlich super, dass wir über sterile Abdeckfolien und Tücher sprechen. Das ist ja immer mal ein Streitpunkt. Es gibt ja immer mal wieder Leute, die dann sagen, beim axillären Plexus brauchen wir ein Lochtuch oder brauchen wir jetzt keins mehr. Mhm. Vielleicht gehen wir darauf noch einmal ein, auch wenn es eigentlich nicht neu ist.
Ja, tatsächlich auch eine ganz oft nachgefragte Sache. Ich glaube, wo wir uns alle eigentlich einig sein sollten in der Anästhesie ist, dass wir für die Spinale und die Epiduralen natürlich vernünftige Abdecktücher nehmen. Wie die dann auch schon, das ist egal, aber dass wir ein sauberes Arbeitsfeld haben, eine saubere Ablage haben, also sterile Ablage haben, das ist, glaube ich, klar. Also Noraxal redet da keiner drüber. Bei den peripheren Kathetern macht es auch Sinn, weil man einfach Material hat, was man sonst in unsteriles Gebiet schlackern kann. Bei einem Single-Shot, wo ich meine Punktionszone gut desinfiziert habe, wo ich mit einem sterilen Schallüberzug meinen Schallkopf führe und die Nadel aus der Verpackung mir anreichen lasse und die nicht mehr irgendwo ablegen muss, wenn ich nicht völlig ungeschickt bin, brauche ich auch schon in der alten Leitlinie keine Abdecktücher mehr. Ne, ich würde ja auch nicht bei der Bronylenanlage, jetzt habe ich einen Handelsnamen gesagt, gibt natürlich mindestens genauso tolle Produkte der Firma Vigon und BD. Also wenn ich bei der Punktion mit einer PVK auf die Idee kommen würde, ein Abdecktuch zu nehmen, würde mich auch jeder für einen Schwachmaten halten. Ne, also periphere Blöcke brauchen keine Abdecktücher, spart sehr viel Geld, spart sehr viel Müll und beschleunigt den Prozess. Und die Dinge haben keinen Mehrwert in diesem Kontext periphere Single Shots für den Patienten. Also es ist eine rituelle Handlung, die aber dem Patienten nicht hilft. Da sind wir wieder bei der Kirche von eben, ne?
Mhm, genau, und die wollten wir ja trennen.
Ja.
Vielleicht, das passt jetzt gerade, dann ziehen wir noch eine Frage vor. Und zwar, wie es mit sterilen versus medizinischen Handschuhen ist und einem sterilen Kittel. Da hatten wir jetzt auch gerade schon gesagt, okay, neuroaxiale Verfahren ist klar, dass wir das da im Zweifel zumindest bei einem PDK machen sollten und auch bei einer Katheteranlage. Einfach auch, dass wir den Katheter nicht irgendwie kontaminieren. Anders sieht es schon wieder bei der Spinalen aus. Also auch da müssen wir wieder genau schauen, wann und für welchen Zweck wir gerade welches Verfahren machen, oder?
Genau, du hast es komplett korrekt zusammengefasst. Vielleicht mal, dass man es beim Autofahren jetzt nochmal im Podcast besser verdaulich bekommt. Im Prinzip, so wie es wahrscheinlich fast alle eh schon machen, Spinale brauche ich keinen sterilen OP-Mantel tragen. Beim Periduralkatheter selbstverständlich. Bei den peripheren Kathetern macht es meistens Sinn. Man muss fairerweise sagen, wenn man jetzt ein gutes Produkt beschafft, wo der Katheter in Gänze gut in so einer Katheterschnecke aufbewahrt wird, dann habe ich auch fast kein Kontaminationsrisiko. Deswegen kann man das in seinem lokalen Hygieneplan auch anpassen, wenn man da geeignetes peripheres Kathetermaterial hat. Da braucht man dann auch zwingend keinen Kittel mehr. Genau. Dann Thematik Handschuhe. Spannendes Thema. Da habe ich wieder sehr viel von unseren Hygienikern gelernt aus unserer Leitliniengruppe. Ich finde ja, also Handschuhe tragen fühlt sich irgendwie gut an, ne? Macht ja Sinn. Wir haben aber alle in Corona gelernt. Wir tragen leider sehr oft medizinische Einmalhandschuhe, vergessen aber die 5 Momente der guten Händehygiene. Also ziehen einfach nur Handschuhe an, auf siffige Pfoten, machen irgendwas, ziehen sie wieder aus und gehen zum nächsten Patienten. Passiert uns bestimmt nie, also weder Dana noch mir. Aber rein theoretisch gibt es bestimmt Kollegen, denen das versehentlich mal in der falschen Mondphase im Monat passiert. Da haben wir ja ein Problem. Und gleichzeitig haben wir hochsterile Prozeduren, wo wir uns überhaupt nicht drüber unterhalten müssen, dass das klar ist, dass ich da sterile Handschuhe trage. Also sprich, neuraxiale Verfahren trage ich immer sterile Handschuhe, nachdem ich mir adäquat die Hände dafür desinfiziert habe. Brauchen wir, glaube ich, nicht weiter eingehen. Das lernt man quasi schon im Medizinkindergarten. Vergisst es dann oft manchmal so um die Approbation rum und dann lernt man es aber meistens nochmal. Bei den peripheren Single-Shots ist es jetzt aber ein bisschen anders, weil da gibt es keine konkrete Vorgabe vom RKI. Was heißt das? Also wir haben vom RKI bzw. von der Krinko Empfehlung für die Punktionen, uraltes Riesendokument. Da steht drin, Spinale und Epidurale sind eine Risikoklasse 3 bzw. 4, da muss man sterile Handschuhe tragen, Punkt. Braucht man gar nicht drüber reden, wenn die Krinko sowas rausgibt, das hat schon wirklich fast Gesetzescharakter, ne? Das ist kurz davor, juristisch. Die haben aber die peripheren Verfahren vergessen, die tauchen da nirgendwo drin auf, haben sich aber detailliert zu subkutanen IV- und EM-Punktionen ausgelassen und ordnen die in die Risikokategorie 1 und 2 ein. Das ist jetzt sehr technisch erstmal, wenn man das so hört. Das heißt aber, dass man da eine andere Barriere nutzen kann. Also kurzum, der Hausarzt darf völlig zu Recht ohne Handschuhe impfen, wenn er sich seine Hände vernünftig desinfiziert hat vorher. Ja, das ist völlig okay. Das ist eine unkomplizierte Punktion. Wenn wir eine Bronüle anlegen, tragen wir zwar gerne Handschuhe, nachdem wir unsere Hände desinfiziert haben, weil wir irgendwie Angst vor Schmuddelkram und Blut haben. Das macht vielleicht Sinn, muss man aber eigentlich aus reiner Hygienelehre nicht unbedingt. Das ist ja einer der großen Themen, die gerade irgendwann aufploppen. Wo ziehen wir eigentlich wirklich Handschuhe an oder wo nicht? Wenn man das jetzt auf die Spitze treibt, könnte man in einer Einrichtung, wo man alles richtig macht und weiß, dass man dann immer eine gute Händehygiene hat, könnte man theoretisch einen Axplex auch ohne sterile Handschuhe und auch ohne normale Handschuhe durchführen. No-Touch-Technik, niemals irgendwas anpacken, was in den Patienten kommt. Ich sag mal, das ist vielleicht im Kontext einer schmerztherapeutischen Praxis, wo ich mich selber im Griff habe, ist das okay. In einem Setting eines Krankenhauses, wo ich viele Kollegen habe mit unterschiedlichen Ausbildungsniveaus, brauche ich halt irgendwie eine pragmatische Lösung. Und da ist, denke ich, in den meisten Häusern es gut, wenn ich sage, die ziehen natürlich alle Handschuhe an, nachdem sie sich die Hände desinfiziert haben. Und bei den peripheren Single-Shots kann ich aber sozusagen downgraden zukünftig auf den normalen medizinischen Einmalhandschuh, ne, der im Spender an der Wand hängt und eben nicht mehr die sterilen Handschuhe. Die trage ich natürlich bei noraxialen Verfahren und natürlich beim peripheren Katheter, weil da batsche ich Dinge an. Aber beim Single-Shot, der ist ja nicht so weit entfernt von, also wenn man manche Bronylenanlage sieht, die sieht komplexer aus als ein Single-Shot axillärer Plexus oder Ischiadicus. Und deswegen kann man das in seinem lokalen Hygieneplan, wenn man das möchte, in seiner lokalen Hygienekommission in seiner Einrichtung, also im Krankenhaus, in der Praxis, auch diskutieren und dann gegebenenfalls ändern. Wir arbeiten selber in einem Haus, wo man schon ganz lange immer nur für die peripheren Single-Shots ganz normale medizinische Einmalhandschuhe getragen hat. Das war hier nie ein Problem. Die Kollegen achten hier sehr auf ihre Händehygiene bei dem Punkt. Und deswegen muss ich sagen, ich habe das hier auch so übernommen und die machen das hier schon immer gut. Ja, das machen viele Einrichtungen, viele haben sich immer schlecht gefühlt damit, aber wir haben tatsächlich den Segen auch von unseren Hygienikern aus der Leitliniengruppe. Das ist schon okay so, wenn man das macht. Ja.
Finde ich aber, ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir den nochmal so herausgearbeitet haben, weil ich glaube, das ist jetzt nicht allen in Gänze klar. Allerdings vollkommen logisch bei No-Touch-Technik.
Genau, und immer im lokalen Hygieneplan. Also wenn man Mitarbeiter einer Abteilung ist, wo der Chef sagt, puh, 200 AnästhesistInnen und 150 ATAS und Co. unter einen Hut kriegen und einen Hygienestandard für alle machen, dass man da im Zweifelsfall eher auf Nummer sicher geht und, ich sag mal, eine Stufe mehr macht, als man vielleicht müsste, ist, glaube ich, nachvollziehbar. Also deswegen da keinen Wildwuchs dann ab morgen machen, sondern wirklich fragen, wie sieht unser Hygieneplan da eigentlich aus? Der sollte eigentlich jedem bekannt sein in der Einrichtung, wo er arbeitet. Oder da nachgucken und dann mit der eigenen Hygienefachkraft, dem hygieneverantwortlichen Arzt sprechen, ob man das nicht mal überarbeiten will, wenn man da Verbesserungsbedarf sieht.
Mhm. Wir gehen vielleicht auch nochmal auf die Antibiotikaprophylaxe ein. In der Regel ist es ja so, dass wir PatientInnen, wenn die in den OP gefahren werden, im Zweifel am besten schon 30 Minuten vor dem Eingriff das Antibiotikum verabreichen. Wie sieht es aus für die Regionalanästhesie an sich?
Haben wir zumindest jetzt endlich ein paar mehr Daten dank des deutschen Netra-Registers, also wo viele deutsche Kliniken Daten einspeisen und die Kollegen in Homburg sah und Christine Kublos und Thomas Volk dürfen es dann auswerten. Wir wissen, dass eine Antibiotikaprophylaxe, die aus chirurgischer Indikation gegeben wurde, für uns indirekt auch bei der Regionalanästhesie von Nutzen ist. Also das heißt, wir können uns vielleicht in dem Punkt freuen, wenn der Chirurg sagt, der braucht auf jeden Fall eine Prophylaxe wegen der Operation, dann deckt er uns unseren Block auch mit ab. Auch hier wieder gesunder Menschenverstand. Das ist kein Thema für Single-Shot-Verfahren, wo das von Relevanz ist, sondern da geht es um Kathetertechniken. Und umgekehrt muss man sagen, die Datenlage gibt es nach wie vor nicht her, dass man bei einem sonst gesunden, immunkompetenten Menschen eine Antibiotikaprophylaxe gibt, nur wenn man Regionalkatheter anlegen will. Also deswegen jetzt nicht alles übertreiben. Ne? Also wenn ich einen Patienten habe, der hat eine Pankreatitis, liegt noch ohne Antibiotikum auf der Intensivstation und ich soll da als Konsiltätigkeit ein PDK machen, der kriegt jetzt deswegen nicht von mir eine Antibiotikaprophylaxe. Ne? Mhm. Aber wenn der sie eh kriegen soll, dann habe ich tatsächlich auch noch einen Mehrwert davon.
Gut, dann geht die Leitlinie ja auch noch auf ultraschallgesteuerte Verfahren ein. Was gibt es denn da zu beachten?
Auch vor allen Dingen Klarstellungen. Wir haben wenig an neuen Daten. Im Prinzip eigentlich das, was schon immer gilt. Wenn ich eine invasive Prozedur mache beim Patienten mit Ultraschallverfahren, dann muss ich sicherstellen, dass der Schallkopf vorher und nachher desinfiziert ist, und zwar adäquat. Da haben wir, glaube ich, in vielen Häusern noch Luft nach oben. Aus verschiedenen Gründen macht es Sinn, einen adäquaten Schallkopfüberzug zu verwenden, und zwar nicht so ein Feigenblatt mit irgendwelchen durchsichtigen Pflastern, sondern so einen echt ehrlichen Überzug, ne? Also ein richtiges Verhüterli drüber.
So ein langes Teil.
Adäquat. Also wir haben bei uns zum Beispiel zwei Größen. Eins für alles, was unkompliziert ist, vom peripheren Single-Shot bis hin zur Braunüle unter der Ultraschallkontrolle. Und dann ein langes Verhüterli für alles, was ich im Bereich ZVK mache oder ultraschallgestützte Regionalanästhesie-Kathetertechniken. Genau. Ja, man kann, wenn man das wirklich, wirklich gut kann, kann man bei bestimmten peripheren Blockaden sicherlich auch auf die sterile Hülle verzichten. Das ist aber was auch wieder eher sehr gut kontrollierte Umgebungen meint. Also wirklich hochkompetente Leute, die so routiniert sind, dass da alle Handgriffe sitzen, wo absolut sichergestellt wird, der Schallkopf wurde immer vorher und wird immer nachher desinfiziert, dann kann man das diskutieren. Wir haben so ein bisschen eine Öffnungsklausel reingemacht in die Leitlinie. Das ist auch von den Hygienikern her auch völlig akzeptabel betrachtet worden. Das ist aber, würde ich behaupten, eher was ich den überschaubaren Einrichtungen zulassen würde. Das im hektischen Betrieb eines großen Zentral-OPs, da sollte man eher auf eine Nummer sicher gehen und den Schallkopfüberzug nehmen. Die Schallköpfe sehen auch nicht so schmuddelig aus. Also ich glaube, wir sind uns alle einig, wenn wir mal bei Gelegenheit unsere Schallköpfe in den Zentral-OPs in die Intensivstationen durchschauen, da gruselt es einem manchmal. Und das ist das Ergebnis von, da wurde nicht richtig gewischt.
Das ist ehrlicherweise häufig so, wenn wir Hygienedinge überdenken.
Genau.
Ja, dass man dann denkt, okay. In einem RTW kann das auch mal Schwierigkeiten machen, wenn du irgendwie den RTW auswaschen willst unter der Trage. Was da so alles zum Vorschein kommt, ist auch spannend.
Ja, man muss halt nicht überall hingucken, ne?
Oder auch doch.
Oder
auch
doch.
Ja. Genau. Was mich aber bezüglich dieses Punktes gefreut hat zu lesen, war der Abschnitt Diskonnektion. Denn wir kennen ja alle das Problem, wirkliche Evidenz dazu gibt es kaum bis keine. Aber irgendwie muss man trotzdem damit umgehen, wenn ein Katheter wirklich mal diskonnektiert ist oder in irgendeiner Form auseinander gegangen. Da gab oder gibt es jetzt eine 4-Stunden-Regelung und die finde ich sehr pragmatisch. Vielleicht gehen wir da noch kurz drauf ein.
Ja, also keinerlei Evidenz dafür, ganz wichtig. Wie du schon sagst, das ist purer Pragmatismus. Das ist das, wo unsere Hygienikerinnen und wir gesagt haben, auch in der, wir haben es ein bisschen in unserer Abstimmungsrunde mal diskutiert gehabt, wie lang ist denn okay? Mhm. Und da sind wir bei den 4 Stunden geendet. Ganz im Ernst, kein Mensch weiß, ob es in Wirklichkeit 6, 8 oder 12 Stunden sind. Auch hier gilt gesunder Menschenverstand, wenn das jetzt ein PDK ist, der wirklich wichtig ist für den Patienten, frisch operiert, großer abdominalchirurgischer Eingriff. Der PDK ist drin, man war Gott froh, dass der überhaupt drin war. Und jetzt ist das Ding 4,2 Stunden wahrscheinlich diskonnektiert. Da wird man eher dazu neigen zu sagen, komm, gut desinfizieren, des proximalen Endes, neuen Filter drauf und gut dokumentieren, warum man ihn drin lässt und dann passt es. Also einen Satz dazu schreiben in die Dokumentation. Ja, also ne, 4 Stunden, das ist jetzt nicht mit der Uhr nachmessen, bitte, ne? Es ist reiner Pragmatismus.
Steril abschneiden irgendwo?
Steril abschneiden, gute Wahl, würde ich persönlich machen. Weiß auch keiner, ob es was bringt. Dann das Kathetermaterial, da wo man den Konnektor drauf macht, nochmal desinfizieren. Ne, genau, gibt es ja nichts, was formal dafür zugelassen ist. Es ist analog zu den Gefäßkathetern. Man sprüht halt Desinfektionsmittel drauf und hofft, dass das dann damit getan ist. Da sind wir alle pragmatisch. Ich glaube, das war mir schon immer mit gutem Grund. Und deswegen steht es in meiner Leitlinie drin, dass das ein übliches Vorgehen ist und dass sich da keiner kriminalisiert fühlen muss. Ist ja auch wichtig bei Leitlinien, das sind Leitplanken. Wir definieren damit einen Korridor, wo man sagt, hey, das ist schon okay, wenn die das so machen. Ja, weil das machen alle schon immer so und deswegen haben wir es mal aufgeschrieben. Aber wir wissen es
nicht.
Das
ist das, was wir auch häufig irgendwie so sagen. Die Leitlinie gibt es einem vor, aber es gibt natürlich auch immer mal Fälle, wo man sagen kann, okay, man kann es jetzt in diese oder jene Richtung auslegen, gerade wenn die Evidenz dazu fehlt und es ein eher evidenzbasiertes Verfahren ist. Natürlich, wenn wir klare Evidenz dazu haben, dass wir ein Verfahren so präferiert nutzen müssen, dann gibt es da nicht viel zu diskutieren. Das ist auch ganz klar. Okay, die Leitlinie geht auch noch auf Risikokonstellationen ein. Gibt es dazu irgendwas, was du da besonders nennenswert findest?
Ja, wir haben auf jeden Fall mehr Daten als früher, dass der Diabetes mellitus ein Risikofaktor ist für Infektionen. Wir haben auch immer gedacht, dass...
Häufiges Problem.
Ja, genau, ne, hat ein gewisser Prozentsatz der Bevölkerung. Wir sind immer noch nicht so ganz schlüssig beim Thema Adipositas. Ich sage es jetzt einfach nur so verkürzt, ab wann man für welche Katheter vielleicht auch ein Risikofaktor dasteht, hygienisch, wenn man bestimmte Adipositas hat. Der eine oder andere ist jetzt Kopfkino wahrscheinlich, aber wir sind uns einig, ist es wahrscheinlich irgendwann naheliegend, je nach Lokalisation und Co. Klar, wir wissen, dass alle möglichen anderen Patienten, die immunsupprimiert sind, sei es durch eine Tumorerkrankung oder durch eine medikamentöse Immunsuppression, dass die potenziell, wie bei jedem Gefäßkatheter auch, mehr Risiko haben, dass sich das Ding infizieren kann. Das heißt, es gilt wie sonst auch, wenn der einen braucht, dann machen wir einen rein, egal ob ZVK oder Schmerzkatheter. Aber natürlich, wie sonst auch, hier vielleicht nur nochmal gründlicher geprüft, die gute Nutzen-Risiko-Abwägung. Und hinten raus, auch analog zu den Gefäßkathetern, tägliche Überprüfung der Notwendigkeit. Braucht der oder die den noch oder kann man den mal ziehen? Ja? Da müssen wir dran arbeiten. Wir können sehr viel machen und reinbauen in Patienten. Man muss aber auch jeden Tag aufs Neue prüfen, ob der überhaupt noch drin bleiben muss. Und dann
ist die Indikation noch
gegeben. Genau. Ja. Wir wissen ja bei den Periduralkathetern, ab Tag 4 steigt die Infektionsquote, Pi mal Daumen. Jeder, der die Evidenz kennt, sagt jetzt, nee, es sind 3, irgendwas Tages, aber egal. Also ab dem 4. Tag sollte man spätestens mit dem Denken anfangen. Und dann kann man sehr viel machen.
Das mit dem Denken hast du sehr schön formuliert. Grundsätzlich sollte man ja immer irgendwie versuchen mitzudenken, aber
ist nicht immer, auch das ist immer einfach. Deswegen ab Tag 4 ist dann zu schaffen, das ist, glaube ich, eine Sache, die man hinbekommen kann.
Mhm. Gibt es denn sonst noch irgendwelche Aspekte, die du bezüglich der Leitlinie besprechen wollen würdest, die wir jetzt noch nicht angesprochen haben?
Ja, die Kurzfassung vielleicht noch ganz wichtig, wenn ich Katheter in Patienten reinbaue, die brauchen ihre Visite, die brauchen sowieso ihre Schmerzvisite, weil wir ja mit dem Verfahren eine Therapie machen. Ne? Der liegt ja nicht einfach nur im Plastikschlauch drin, sondern wir machen ja was damit, nämlich eine Schmerztherapie, die wir steuern müssen. Dann gucken wir auch auf die Einstichstelle. Das ist mir ganz wichtig. Wenn wir denken, da ist ein Infekt drin, gibt es bestimmte Definitionen, leicht, mittel, schwer. Die sind vom Netra-Register in Deutschland eigentlich gut etabliert. Die kennen die meisten, daran orientieren wir uns. Und abschließend das A und O ist die adäquate Desinfektion der Punktionsstelle und die adäquate Desinfektion der eigenen Pfoten. Na, wenn wir das hinkriegen würden, bräuchten wir ganz viel anderes Shishi nicht mehr.
Na? Das war sozusagen das Too Long Didn't Read.
Genau.
Was wir aus der Leitlinie mitnehmen müssen.
Also, das Schwierigste zum Schluss. Auf die eigene Hygiene achten.
Das ist wohl wahr, ja. Vielen, vielen Dank für deine Expertise und unser Gespräch, inklusive der Zeit, die du dir dafür genommen hast. Und wie immer brauchen wir bei diesem Beitrag auch noch ein Codewort. Hast du dir schon eins überlegt?
Ja, wir nehmen den Begriff Remanenzwirkung.
Remanenzwirkung. So, ich bin gespannt. Ich hoffe, dass da viele Leute das richtig schreiben. Im Zweifelsfall haben wir ja einen hohen Korinthenkacker-Faktor. Also von daher sollte es gehen.
Ihr habt ein Korrektiv in eurem Team.
Das stimmt. Genau. Und dann gebühren dir auch schon die abschließenden Worte.
Dana, danke für die Einladung in euren Podcast. Hat mich sehr gefreut, stellvertretend für alle Autoren aus der Leitlinie, euch sozusagen die wesentlichen Dinge hier präsentieren zu dürfen. Ich glaube, das war abschließend klar. Hygiene ist nicht schwer, man muss einfach nur machen. Und es ist überhaupt keine Raketenwissenschaft. Es ist so Brot und Butter, das müssen wir einfach hinkriegen.
Perfekt. Vielen, vielen Dank.